Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Ich freue mich jetzt endlich, mich mit dir über das neue Jahressteuergesetz in der endgültigen Fassung austauschen zu können. Du hast mir da in den letzten Tagen ein Wechselbad der Gefühle beschafft.
Warum?
Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ob du früh immer als erstes aufs Handy schaust. Bei mir ist das leider immer noch so. Ich kann mich da nicht an die guten Management-Tipps halten, da erstmal die erste Stunde zu meditieren oder sowas. Bei mir ist das relativ schnell, dass ich da mal drauf schaue. Und dann ist natürlich der Weg hier zu den sozialen Medien auch gar nicht so weit. Und dann bist du natürlich immer einer der Ersten, der mir angezeigt wird.
Zu Recht.
Und dann, ja, zu Recht, genau. Und da war ich einerseits hoch erfreut über Nachrichten, die du da verbreitet hast, und einerseits zu Tode betrübt, ja. Und da müssen wir, glaube ich, heute mal drüber sprechen, weil ja einiges passiert ist die letzten Tage und Wochen.
Ja, also es ist doch einiges passiert. Also Stand jetzt hat der Bundestag verabschiedet das Jahressteuergesetz. Eins kann man fast sagen, das zweite wurde umbenannt, ja. Und wir haben ja schon mal in Folge 95 drüber gesprochen, aber es ist noch ein bisschen was dazugekommen, ja, auch überraschende Sachen, wie ich finde, die gar nicht im Regierungsentwurf enthalten waren, weil ich hab ja die Zeit, um da sehr detailliert dieses Zeug zu lesen, ja. Und dann habe ich mal so ein bisschen durchgescrollt durch diesen vom Bundestag ja, beschlossene Fassung da. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist ja eine neue Wegzugsteuer für Kapitalanleger drin. Schon ganz interessant, ja. Hintergrund, ich meine, wir haben ja natürlich viele Steuer. Profis, die uns zuhören, aber es gibt, wenn man jetzt beispielsweise Anteile an Kapitalgesellschaften hält, die sogenannte Wegzugsteuer, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Bisher war das eigentlich nur für Unternehmen interessant. Ja, es gibt noch eine Entstrickungsbesteuerung, also wenn man Anteile an Unternehmen hält, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man wegzieht und jetzt soll es eine neue Steuer geben, nämlich für Kapitalanleger, die Anschaffungskosten von Investmentfonds von 500.000 Euro oder mehr haben, die können dann künftig auch nicht mehr so leicht ins Ausland auswandern.
Ja, das war natürlich die Nachricht, die mich sehr betrübt hat. Ja, wie kann man das anders denken? Das hat mich total erschrocken und war ich auch sehr verwundert, dass das jetzt eingeführt wurde. Und ich glaube, das ist wirklich, jetzt könnte man sagen, okay, wen betrifft das schon, ja, 500.000 Euro in irgendeinen Investmentfonds zu haben. Aber ja, wer jetzt vielleicht selbst für seine Rente vorsorgt und dann eben, so wie man das ja oft empfohlen bekommt, einfach den MSCI World kauft und da eben für sich vorsorgt, der könnte halt davon betroffen sein, ja. Und das Verrückte ist ja auch, also letztendlich ist das ja auch wieder so eine Steuer, die jetzt eingeführt wird, die man dann relativ leicht umgehen kann, aber man muss sich halt beraten lassen und damit auseinandersetzen. Wenn du jetzt zum Beispiel 1 Million Euro Vermögen hast und du verteilst die auf 3 verschiedene Fonds, ja, dass du eben sagst, du kaufst den einen für 333.000, den anderen für 333.000 und dann noch einen, dann würdest du ja nicht hier drunter fallen. Also du bist ja nur getroffen, wenn du eben 500.000 Euro in einem Investmentfonds hast. Das ist natürlich irgendwie auch schon wieder so,
Ja.
dass es einfach nur kompliziert ist, oder?
Ja, es würde ja wahrscheinlich schon reichen, wenn man irgendwie so verschiedene Arten des MSCI Worlds in verschiedenen Fonds kauft, ja, von unterschiedlichen Anbietern. So, also Hintergrund des Gesetzes ist, dass scheinbar ja diese Gestaltung genutzt wurde, um eben Anteile in Investmentfonds einzubringen, um dann eben dieser Wegzugsteuer zu entfliehen. Aber jetzt trifft es natürlich auch die halt, ja, was weiß ich, irgendwie viel in einem Investmentfonds halt drin liegen haben.
Aber vielleicht da nochmal, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, wie man dann eigentlich auf die Idee kommt, sowas einzuführen. Und da stand ja in der Gesetzesbegründung jetzt drin, dass also man über diese Meldepflicht für internationale Steuergestaltungen, ja, also da müssen ja als Steuerberater, wenn sie ihre Mandanten beraten, wie sie denn Steuern umgehen können, muss man das ja proaktiv dem Finanzamt melden, momentan nur, wenn es über die Grenze ist. Und da ist offensichtlich aufgefallen, dass es also Steuergestaltungen gibt, bei der man dann um die Wegzugssteuer zu vermeiden, dass man einfach seine GmbH-Anteile in einen Investmentfonds einlegt. Also wenn man jetzt hier eine Firma hat, die viele Millionen Euro wert ist und man sagt eben, man will die Wegzugssteuer nicht zahlen und die müsste man ja zahlen, wenn man seine GmbH-Anteile direkt hält als Gesellschafter. Und hat man einfach sich wohl überlegt, okay, dann gründen wir halt einen Fonds, ja, oder einen Investmentfonds, der eben dann entsprechend so reguliert ist. Und man macht sich eben den Aufwand, dass man dann eben alles an dem Fonds hält, aber eben nicht mehr an seinen eigenen GmbH-Anteilen. Und schon konnte man die Wegzugssteuer umgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele solcher Gestaltungen es tatsächlich gab. Ich habe keine gemacht. Ich weiß nicht, ob hier einige Kollegen zuhören, die solche Gestaltungen schon mal gemacht haben, die ihren Mandanten empfohlen haben. Ja, dann gründe halt mit dem ganzen Aufwand, der da dranhängt, einen Investmentfonds und lass dich dann eben regulieren und so. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das viele Gestaltungen gewesen sind, die jetzt in dieser Art gefahren wurden, um die Wegzugssteuer zu umgehen. Würde mich irgendwie wundern, oder? Was denkst du?
Ich denke es auch nicht. Ich denke eher, dass ein paar tote GmbH und KKGs drüber liegen oder irgendwelche Stiftungen. Ja. Also ich glaube, das ist das Größere von der Anzahl her wie Investmentfonds. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das noch nicht aufgefallen.
Also du kannst ja die Wegzugssteuer viel einfacher umgehen eigentlich, ja, mit wie du das schon sagst, mit der GmbH und KKG oder Stiftung. Aber offensichtlich hat man sich da jetzt verleiten lassen, deswegen jetzt hier diese Verschärfung einzuführen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das halt auch so als Signal, jetzt als Deutschland da eben zu sagen, okay, wenn also hier jemand vielleicht auch aus dem Ausland zu uns zuzieht, ja, den trifft das ja auch, der kommt jetzt hier vielleicht, will dann hier einige Jahre arbeiten und kommt eben mit seinem Vermögen hier nach Deutschland, muss sich natürlich in der Zeit, in der er hier in Deutschland wohnt, auch in Deutschland besteuern lassen, das ist ja klar, weil er dann eben hier seinen Wohnsitz hat, aber dann will er wieder wegziehen und hat natürlich dann das Problem, dass er von dieser Steuer betroffen ist. Also so als Signal, als weltoffene, exportorientierte Wirtschaft, die es ja gerne auch hat, dass hochqualifizierte, vielleicht auch wohlhabende Investoren hier nach Deutschland ziehen, dann jetzt so eine neue Verschärfung einzuführen, jetzt nicht optimal, oder? So im Außenauftritt.
Ja, vor allem, ja, normalerweise braucht man mindestens mal 1% beispielsweise an einer AG, dass man unter diese Wegzugsteuer fällt. Und dann hat man ja wirklich, selbst wenn man da, was weiß ich, 500.000 Euro Anschaffungskosten im MSCI World hat, ja, da hat man da irgendwie 0,0000 irgendwas Prozent von dem Fonds, je nachdem, in welchen Fonds man investiert. Und ja, ich sage mal so, die Wertsteigerung beziehungsweise die Verkäufe sind ja dann, wenn überhaupt da ein Unternehmen im MSCI World da mal verkauft wird, sind ja dann sowieso schon versteuert. Also ja, das ist alles ein bisschen klein-klein. Ja.
Und vor allem die Rechtfertigung, warum man jetzt hier so eine Wegzugsbesteuerung überhaupt braucht, ist ja, dass man sagt, okay, da gibt es ja jetzt Unternehmen, die haben hier die deutsche Infrastruktur genutzt und haben sich deswegen eben so ein wertvolles Unternehmen geschaffen. Und wenn man dann eben Deutschland verlässt und damit auch Deutschland die Chance nimmt, die Gewinne aus diesen Unternehmen zu besteuern, dann will man eben letztmalig, bevor der Eigentümer wegzieht, dann eben nochmal diese Steuer erheben. Aber so richtig passt das ja auf so einen Investmentfonds eigentlich nicht, ne? So ein MSCI World, ich habe mal nachgeguckt, da machen deutsche Unternehmen 2,3% aus. Immerhin noch, ja, aber jetzt auch nicht so besonders viel. Also so viel deutsche Infrastruktur wird da jetzt nicht genutzt, um die Wertsteigerung im MSCI World herbeizuführen.
Ja, also aus meiner Sicht ein bisschen so eine, ja, also hätte man andere Sachen bei der Wegzugsteuer anpacken können, die vielleicht interessanter gewesen wären. Ich meine, am Ende wird es trotzdem relativ wenige treffen, weil wer hat Anschaffungskosten eines Fonds von 500.000 Euro? Ja, das werden die wenigsten sein in Deutschland, aber wie du sagst, irgendwie nicht so ein gutes Signal, hat, wie man hier im Ländle sagt, ein bisschen ein Geschmäckle.
Da ist dann der hochqualifizierte IT-Ingenieur von Intel, der hier mit den 10 Milliarden irgendwann vielleicht doch noch angeworben wird, der wird sich dann vielleicht zweimal überlegen, ob er noch ein bisschen mehr Subventionen will, um hier überhaupt herzukommen bei solchen strengen Steuerungsregelungen, ja.
Aber Christian, lass uns doch mal zum Positiven kommen, weil du hast jetzt gesagt, ja, du warst schockiert, als du die Nachrichten bei mir gesehen hast, aber es gab auch im Bereich der Kapitaleinkünfte noch positive Nachrichten, nämlich bei der Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften.
Ganz genau, die Regierung ist offensichtlich vor der Verfassung eingeknickt. Oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber man nimmt natürlich hier vorweg, dass man sich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Bundesverfassungsgericht hätte sagen lassen müssen, dass diese Regelung so nicht funktioniert. Aber sag uns doch vielleicht nochmal kurz, worum es da eigentlich geht.
Ja, also bei Termingeschäften, Optionen etc. ist es so, man darf im Privatvermögen nur 20.000 Euro der Verluste nutzen, was zu absurden Situationen führt, wenn man 100.000 Euro Gewinn hat, 100.000 Euro Verlust, also 0 Euro verdient hat, dass man trotzdem auf 80.000 Euro dann Steuern zahlen muss. Und da hat der Gesetzgeber jetzt aus meiner Sicht richtig gesagt, okay, diese Verlustverrechnungsbeschränkung, die es seit 2021 gibt, die wird wieder abgeschafft, weil erstmal mit GmbHs oder Unternehmensvermögen, Betriebsvermögen gibt es sie sowieso nicht, und zweitens, warum soll man nur 20.000 Euro verrechnen dürfen? Und wie du sagst, da wird wahrscheinlich, nachdem der Bundesfinanzhof schon verfassungsrechtliche Bedenken geäußert hat, das Bundesverfassungsgericht sich wahrscheinlich anschließen. Und ja, also von dem her ist es gut, dass das jetzt wegfällt.
Du hast ja da auch ein paar Videos zu gemacht. Ich habe da auch mal was veröffentlicht, und die Kommentare, die sind dann schon immer verrückt, oder? So, da denken halt immer noch viele, die bösen Zocker an der Börse, die müssen halt bestraft werden, selber schuld. Wenn die sich eben verzocken, dann sollen sie halt auch Steuern zahlen.
Ja, gut.
Aber zum Glück ist das ja bei uns immer noch so, dass man eben nur besteuert werden darf, wenn man auch wirklich also leistungsfähiger geworden ist, ja? Also wirklich am Ende irgendwie besser dasteht als vorher.
Ich glaube, die Zocker sind schon genug bestraft, wenn sie das Geld verlieren. Dann müssen sie nicht mal zusätzlich auf das verlorene Geld noch Steuern zahlen. Ja, und ob das dann die Zocker wirklich vom Zocken abhält, sei mal dahingestellt. Aber ja, also am Ende muss man natürlich auch an der Verfassungsmäßigkeit sich orientieren und nicht, ob da irgendwelche Leute dann an der Börse zocken. Gibt sicherlich auch Leute, die nutzen das im Privatvermögen, um sich abzusichern gegen Kursverluste beispielsweise. Und ja, ist aus meiner Sicht eine unverständliche Regelung, wenn man irgendwie, was weiß ich, auf 80.000 Euro dann Steuern zahlen muss, obwohl man nichts gewonnen hat. Also ist aus meiner Sicht nicht erklärbar. Und wundert es mich, dass es abgeschafft wird, weil wenn man jetzt mal Richtung Verlustverrechnungsbeschränkungen bei Aktien schaut, ja, dass Aktiengewinne nur mit Aktienverlusten dann verrechnet werden können, da hat sich jetzt lang nichts getan. Das ist ja immer noch beim Bundesverfassungsgericht anhängig, seit 2020. Ja, und da schert sich wie keiner drum. Also da ging es jetzt wirklich aus meiner Sicht schneller als gedacht. Geht natürlich auch um weniger Geld, wie wenn man jetzt irgendwie den Aktienverlustverrechnungstopf öffnet.
Ja, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe hier im Vorfeld der Podcast-Folge da nochmal nachgelesen, warum es eigentlich diese Vorschrift gibt. Ja, also es ist so, wenn man jetzt Verluste aus Aktien macht, dann hat man die Verluste, und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, kann ich die denn verrechnen mit Gewinnen, die ich habe, aus anderen Kapitaleinkünften, wie zum Beispiel Dividenden oder Zinseinnahmen, ja? Und das wäre ja eigentlich naheliegend, dass man sagt, okay, du hast da so eine gewisse Einkunftsklasse, die Kapitaleinkünfte, die werden mit einem bestimmten Pauschalsteuersatz besteuert, die 25% Abgeltungssteuer, und weil die eben so niedrig besteuert werden mit der Abgeltungssteuer, darf man die halt nur untereinander verrechnen. Also nur, du darfst jetzt nicht deine Verluste aus Kapitaleinkünften mit deinem Angestelltengehalt verrechnen. Das geht auch nicht, und das lässt sich aber irgendwie noch rechtfertigen, weil man halt sagt, okay, das ist eine besondere Klasse von Einkünften, die eben auch ganz besonders besteuert werden und dann eben auch noch mit einem niedrigeren Steuersatz. Und jetzt haben wir aber dann zusätzlich noch das Problem, dass innerhalb dieser Kapitaleinkünfte, wenn man eben Verluste aus Aktien hat, die kann man eben auch nicht verrechnen mit diesen anderen Kapitaleinkünften, die man gemacht hat. Und ich habe mich dann gefragt, ja, warum hat man denn überhaupt das eingeführt? Einfach auch nur aus ideologischen Gründen, weil man einfach Aktiengeschäfte nicht mag? Oder gibt es da noch andere Gründe? Und da gibt es wohl einen besonderen Grund, und zwar fürchtet man sich davor, dass im Fall eines großen Börsencrashes es dann zu sehr hohen Haushaltsrisiken kommen könnte und oftmals ja dann die Aktienverkäufer oder Käufer auch noch, das ist jetzt nicht meine Meinung, ne, ich gebe es nur so wieder, aber die sind ja dann auch noch selbst dafür verantwortlich, dass sie den Aktienmarkt eben vielleicht zum Absturz gebracht haben, und dieses Verlustpotenzial möchte man eben nicht dem Haushalt auferlegen, weil ja dann man keine Einkünfte mehr im Bundeshaushalt oder im Haushalt allgemein hätte aus Zinseinnahmen oder aus Dividendeneinnahmen, ne? Weil die könnte man ja dann schön verrechnen mit den Aktienverlusten. Aber ich weiß nicht, Fabian, hältst du das Argument, dass man den Haushalt dann hier vor einem Börsencrash und den daraus folgenden Verlustverrechnungsmöglichkeiten schützen muss. Hättest du das für folgerichtig oder zielführend?
Nö.
Ja, habe ich mir schon fast gedacht, ja. Weil ich glaube, also im Vordergrund muss halt da irgendwie auch stehen, ja, dass man irgendwie gleichheitlich besteuert werden soll, dass man das Grundrecht hat, dass man sein Eigentumsrecht geschützt hat, verfassungsrechtlich. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob das noch gegeben ist, wenn man zum Beispiel jetzt einmal Verluste aus Aktien gemacht hat. Man weiß ja nicht, ob man jemals wieder Gewinne mit Aktien macht, ja. Also das ist ja auch die große Frage. Da hast du jetzt eben einen Börsencrash oder hattest vielleicht russische Aktien, die jetzt nichts mehr wert sind. Und jetzt weißt du ja nie wieder, ob du mal irgendwann wieder Gewinne mit Aktien machst, sodass gegebenenfalls dieser Verlust, den du da erlitten hast, dann für immer weg ist und der sich niemals irgendwie steuermindernd für dich ausgewirkt hat. Also ist schon, sehe ich eigentlich auch so, ne, dass das diese Gründe, die da angeführt werden, rechtfertigen, das glaube ich nicht, da diesen Eingriff zu machen.
Ja.
Schauen wir mal, wie das ausgeht. Das ist jedenfalls noch nicht geändert, ja. Also Aktienverluste kann man nach wie vor nicht mit anderen Gewinnen verrechnen aus Kapital.
Ja, und ich finde auch, diese Verfahrenszeiten sind brutal. Ja, das geht seit über 4 Jahren, ist das anhängig beim Bundesverfassungsgericht. Ja, ich meine, wie lange so soll man sich da noch drüber Gedanken machen? Ja, also
ich glaube, die haben viel zu tun.
Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Ja. So, vor allem, wenn man betroffen ist, wartet man jetzt da seit 4 Jahren. Stell mal vor, und davor ist ja das noch über andere Instanzen gegangen. Also, ja, stell dir mal vor. Also, ja. Naja, wir werden es heute wahrscheinlich nicht mehr beschleunigen.
Ja. Immerhin gibt es 1,8% Zinsen.
Ja.
Wenn man dann Einspruch eingelegt hat und vielleicht von diesem Urteil mit profitieren kann.
Ja. Ja, andererseits gibt es jetzt mehr Zinsen auf dem Tagesgeld. Also naja, von dem
das
her.
War natürlich auch ironisch gemeint, klar.
Ja.
Na gut.
Ja, was gibt's noch Neues?
Ja, vielleicht das jetzt hier für die absoluten Steuerfanatiker, von denen uns ja, glaube ich, aber auch einige zuhören. Da wurde nochmal auch eine kleine Verschärfung mit eingebaut. Wir hatten ja das Thema, haben wir auch schon mal besprochen, wenn man jetzt zwei Personengesellschaften hat. Ja, Fabian, ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Ich hoffe, du kannst damit leben.
Espresso oder was war es?
Nee, eine Podcast GbR haben wir beide, ja.
Ah ja, stimmt.
Und die zweite GbR, ja, weiß ich nicht genau, kannst du dir überlegen, ob es eine Weinbau GbR ist oder eine Ironman GbR.
Ja, ich würde eine Espresso GbR machen.
Ja, na gut, okay. Da bin ich aber dann einfach nur Nutznießer, ja, weil ich da nicht viel beitragen kann. So, und jetzt haben wir also hier in der einen GbR irgendwas, wo wir sagen, ja, das haben wir jetzt zwar hier über die Podcast GbR gekauft, ja, zum Beispiel eine Apple Vision Pro habe ich jetzt hier mal als Beispiel gemacht, weil ich dich dazu auch gleich noch was fragen will. Und die haben wir da gekauft, haben die dann sofort oder schnell abgeschrieben, ja, Sonderabschreibung und so weiter. Deswegen steht die nicht mehr mit einem hohen Wert in den Büchern und die wollen wir jetzt übertragen und brauchen die in der Espresso GmbH. Und dann würde man natürlich eigentlich sagen, ja gut, die eine Gesellschaft gehört den beiden, die andere Gesellschaft gehört den beiden. Warum soll jetzt, wenn dieses Wirtschaftsgut von dem einen Unternehmen genommen wird und in das andere übertragen wird, warum soll man darauf Steuern zahlen? Ne? Und Problem war aber, dass genau in diesem Fall, dass also zwei Personengesellschaften als Schwestern, ja, Schwestergesellschaften sich nebeneinander standen, dass das halt vom Gesetz nicht gedeckt war, diese Übertragung. Und da hat eben auch dann das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass das so nicht funktioniert. Das ist halt eine Ungleichbehandlung. Warum soll das nicht funktionieren? Und man musste da jetzt eben handeln. Das hat man gemacht. Man hat das jetzt eingeführt. Und wir könnten jetzt unsere VR-Brille übertragen. Jetzt gibt es aber eine Verschärfung noch. Wenn wir, das Problem ist immer, wenn jetzt, es gibt da eine Sperrzeit, die man beachten muss. Und in dieser Zeit darf eben dann sich keine Kapitalgesellschaft an einer unserer Firmen beteiligen, weil ansonsten würde man vermuten, dass es eben so eine Art Besserstellung gibt, ja, wenn man also als diesen Vermögenswert dann steuerfrei woanders hin übertragen kann und plötzlich ist eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH daran beteiligt, dann spricht man von einer sogenannten Statusverbesserung, also dann gibt es steuerrechtlich ja einfach eine bessere Möglichkeit, dass das Wirtschaftsgut eben steuergünstig zu besteuern. Beispielsweise bei Immobilien kann das eine Rolle spielen, ne? Wenn man die jetzt vorher in einer Personengesellschaft hatte, wo man 42-45% Steuern auf die Einnahmen zahlen muss und bei einer Kapitalgesellschaft nur noch 15% für die Immobilieneinkünfte, kann das natürlich sinnvoll sein, so eine Immobilie auf eine GmbH zu übertragen. Und das wollte man halt verhindern. Und jetzt hat man eben zusätzlich noch gesagt, selbst wenn schon vorher an der GbR eine Kapitalgesellschaft beteiligt war, also stell dir vor, du hättest die Podcast GbR nicht mit mir, sondern mit einer GmbH von mir oder von irgendwem, ja, ist egal. Und also du bist zu 50% beteiligt und eine GmbH, dann überträgst du was hin und her und später wird einfach die GmbH ausgetauscht, ja, also es gibt gar keine Statusverbesserung eigentlich, vorher war zu 50% eine GmbH beteiligt und danach ist es zu 50% eine GmbH, aber eine andere halt, dann ist das schon ein Problem und kann dazu führen, dass diese ganze Übertragung dann auch steuerpflichtig wird, weil man einfach denkt, man könnte da Gestaltungsmaßnahmen ergreifen, mit denen man dann eben ja ungewollte Steuervorteile sich verschaffen kann. Weiß ich jetzt gar nicht, ob du dazu eine Meinung hast, aber macht es, glaube ich, auch nicht besonders einfacher jetzt unser Steuerrecht, dass man hier nochmal eine weitere Sperrfrist beachten muss.
Nee, kann man machen, muss man nicht.
Aber du hast ein Video gemacht, Fabian, ob man die Apple Vision Pro von der Steuer absetzen kann. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob das nicht was für mich wäre, ja, weil ich habe das tatsächlich jetzt bei einem Kollegen gesehen, der hat hier so eine VR-Brille mal mit auf Arbeit gebracht und ich weiß nicht, arbeiten war jetzt nicht so super effizient möglich, aber interessant ist das schon. Hast du das auch schon mal probiert, so eine VR-Brille?
Ich habe es mal probiert. Allerdings ist es bei mir das Problem, dass ich ja nochmal individuell dann nochmal Brillengläser da rein brauche. Und ich habe mir tatsächlich keine jetzt gekauft, weil ich habe einen Kumpel, der hat es dreimal genutzt und jetzt liegt die da rum für 4.000 Euro. Also weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Investition ist.
Ja. Was würdest du deinem Kumpel raten, wenn er dich fragt, ob er das jetzt von der Steuer absetzen kann?
Ja gut, ich habe ja einen Beitrag gemacht, also wenn man es nachweisen kann, dass man es auch beruflich nutzt, ja, why not, also am Ende ist es ja auch nur ein PC, ja, muss man wahrscheinlich den privaten Nutzungsanteil rausrechnen, da ist ja oft bei Laptops dann 50% und wenn man es 50% beruflich nutzt, kann man es auch absetzen und aus meiner Sicht trifft es auch im Kern das BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022, ist ja ein Computer und Computer können bereits im Jahr der Anschaffung abgeschrieben, abgesetzt werden, und zwar voll. Also von dem her könnte man sich theoretisch dieses Jahr noch eine Apple Vision Pro kaufen, um sie dann von der Steuer abzusetzen, zumindest anteilig zur beruflichen Nutzung. Also von dem her kann man machen, aber die Frage ist, ja, macht Sinn? Ja, da kauft man sich nicht lieber einen neuen Laptop, den man dann wirklich benutzt.
Ja, wie gesagt, fürs Arbeiten, also ich habe so ein Ding schon mal aufgehabt und ich glaube so zum Filme gucken oder so ist das ganz interessant. Zum Arbeiten habe ich jetzt noch nicht so den Mehrwert gesehen. Oh Gott, wenn jetzt das Finanzamt zuhört und ich kaufe mir dann eine, das kann man nicht veröffentlichen, ja. Aber mal schauen.
Ja, vielleicht im Zug habe ich mir schon gedacht.
Ja.
So, weil dann alleine aus Datenschutzgründen, ja, weil wenn du im Zug lag, kannst du eine Folie drüber machen, aber wir kennen es ja alle, so irgendwie, also Datenschutz im ICE ist nicht so geil, und da ist es vielleicht gar nicht schlecht. Ja.
Stimmt, ja. Ja, noch würdest du wahrscheinlich etwas merkwürdige Blicke ernten, aber wird sich dann auch ändern.
Ja, ich meine, es ist natürlich auch über Dekadent mit so einer, also die kostet mindestens mal 4.000 Euro. Ich glaube, das größere Modell kostet über 5.000. Ist natürlich schon dekadent, dann im Zug zu sitzen mit so einer 5.000 Euro Brille auf. Ja,
manche tragen das am Handgelenk ohne irgendeinen Nutzen, außer die Zeit.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, früher hat man auch die Uhr gehabt, um die Zeit zu wissen. Das war auch vergangene Zeiten. Aber lass uns mal nicht so abschweifen, sonst kommt man immer nicht mehr durch. Ja. Was gibt's noch? Kinderbetreuungskosten sind neu. Da soll jetzt mehr berücksichtigt werden können. Aktuell können ja 2/3 bis zu 4.000 Euro je Kind als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Ja, das soll steigen auf 80% und dann 4.800 Euro maximal. Das Schönste ist natürlich immer noch, wenn es der Arbeitgeber übernimmt, dann sind Kinderbetreuungskosten für nicht schulpflichtige Kinder ohne Höchstgrenze ja komplett als steuerfreies Gehalt extra dann machbar. Aber finde ich jetzt eine gute Sache, ein bisschen Familienstärken, glaubt dann keiner was dagegen. Ja. Ja.
Und ich meine, das geht ja auch bis 14 Jahre. Und aber darf natürlich jetzt nicht, es muss halt wirklich die Kinderbetreuung sein. Ich glaube, so Musikunterricht oder sowas würde jetzt nicht funktionieren, ja.
Ja, genau.
Ja, aber weil
genau,
die Betreuung, nochmal die Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber, die geht ja nur, solange die Kinder nicht schulpflichtig sind.
Genau, genau.
Ja, und das, insofern ist das ja hier auch ein bisschen weitergehend. Aber für den Kindergarten auf jeden Fall, genau, ne, macht es ja mehr Sinn, wenn es der Arbeitgeber macht, weil man da das direkt vom ohne Abzüge dann bekommen kann. So, aktuelle politische Debatte wird hier auch im Steuerrecht umgesetzt, habe ich so den Eindruck. Ist ja gerade das Flüchtlingsthema viel diskutiert, wie man vielleicht da Maßnahmen ergreifen kann. Und ich glaube, das hat jetzt hier auch steuerrechtlich eine kleine Auswirkung erfahren. Nämlich, wenn man also Unterhaltszahlungen leistet, dann muss man zukünftig eine Banküberweisung tätigen. Was also nicht mehr funktioniert, ist, dass man, ich sag mal Klammer auf, behauptet, Klammer zu, man hätte einen großen Bargeldbetrag mit ins Ausland vielleicht genommen, um dort seinen Unterhaltspflichten nachzukommen gegenüber seinen unterhaltspflichtigen Personen und oder ne, Bedürftigen, und das dann eben von der Steuer absetzen wollen mit der Begründung, ich habe das ja in bar mit ins Ausland gebracht, das funktioniert nicht, du musst jetzt zukünftig dann eine Überweisung tätigen, um einerseits es dem Finanzamt leichter zu machen, das zu prüfen, dass der Unterhalt tatsächlich gezahlt wurde, und eben natürlich auch Missbrauch zu vermeiden.
Gibt sich, also ich weiß nicht, was da die Auswirkungen sind, aber ja, kann man machen. Ja, was meinst du?
Ja, sicher. Also ich glaube, dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist da Finanzbeamter und hast dann die Steuererklärung, wo dann eben drinsteht, ja, ich habe hier irgendwie 5.000 Euro in bar Unterhalt gezahlt, dann ist natürlich schwierig, das zu prüfen, ja. Also wie willst du das machen? Und da gibt es, glaube ich, dann viel Streit, weil andererseits, wenn es wirklich so gewesen ist und es keine Bedingung ist, dass man das überweist, dann hast du natürlich auch als Steuerpflichtiger das Recht, das anerkannt zu bekommen. Und ich glaube, so ist einfach ein bisschen Klarheit geschaffen, weil festgelegt wurde, was ist jetzt der Nachweis, der akzeptiert wird.
Ja, und wenn man sich dann klar macht, dass man sein Handwerker eh schon nicht bar zahlen darf, ja, selbst wenn man da eine Rechnung hat, muss man auch mal dazu sagen, dann ist es wahrscheinlich nur folgerichtig, ja, um es dann von der Steuer absetzen zu können.
Ja, vielleicht noch eine kleine Änderung. Manchmal wird das übersehen, wenn man Steuererklärungen erstellt, oder man muss aufpassen, dass man es nicht übersieht, weil es ist ja so, wenn man jetzt ein Grundstück besitzt und das betrieblich nutzt, dann ist das ja ein Betriebsgrundstück. Und dann hat man ja ein Problem, weil man zahlt ja auf seinen Betrieb und die Einnahmen, die man erzielt, Gewerbesteuer, und gleichzeitig zahlt man ja auch für dieses Grundstück, was man hält, Grundsteuer. Und in gewisser Weise ist das ja eine Art Doppelbesteuerung oder Doppelbelastung, weil beide Steuerarten knüpfen ja irgendwie daran an, dass man an einem bestimmten Ort die Infrastruktur und so weiter nutzt. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, bei der Gewerbesteuer eine Erleichterung zu bekommen. Die gab es schon bisher. Und zwar konnte man, wenn man ein Betriebsgrundstück hat, konnte man 1,2% des Einheitswertes, also das war früher das Bewertungsverfahren für die Grundsteuer, konnte man dann von der Gewerbesteuer abziehen. Hat man also ein bisschen weniger Gewerbesteuer gezahlt, wenn man ein betriebliches Grundstück hatte. Und jetzt haben wir ja hier die große Reform gehabt bei der Grundsteuer. Und jetzt gibt es ja da ganz andere Bewertungsverfahren. Und da war natürlich jetzt die Frage, okay, passt das überhaupt noch mit diesem Einheitswert, der da zugrunde gelegt wird? Und da hat man das jetzt, glaube ich, ganz aus meiner Sicht ganz pragmatisch gemacht, weil das war auch, wenn man die Steuererklärung erstellt hat, manchmal auch immer erstmal nervig, dann rauszufinden, wie hoch ist eigentlich der Einheitswert von dem Grundstück. Jetzt hat man einfach sich daran orientiert, wie viel Grundsteuer ist überhaupt gezahlt worden, ja, oder wurde als Kosten geltend gemacht. Und das ist jetzt also der Betrag, an dem man sich orientiert, um diese oftmals kleine Gewerbesteuerentlastung noch zu bekommen. Also auch, glaube ich, ganz, ganz schlau.
Ja, dann wird die Erbfallkostenpauschale erhöht von 10.300 Euro auf 15.000 Euro. Ja, das wurde, glaube ich, lang nicht angepasst. Und durch die Inflation wird es jetzt mal angepasst. Ich finde ja sowieso, dass diese ganzen Pauschbeträge eigentlich regelmäßig angepasst werden sollten. Bis Christian Lindner ins Amt kam, wurde zum Beispiel dieser Ausbildungsfreibetrag über 40 Jahre nicht angepasst. Und es gibt immer noch Pauschalen, die zum Teil Jahre oder Jahrzehnte nicht angepasst werden. Von dem her, ich bin immer ein Freund steuererleichternde Pauschbeträge anzupassen. Genau. Ja, dann gibt es bei der Grundsteuer auch noch eine Möglichkeit. Das hat der Gesetzgeber relativ schnell jetzt ins Jahressteuergesetz gepackt. Ausgangspunkt waren, glaube ich, 2 BfH-Urteile, die den Steuerpflichtigen zumindest in dem jeweiligen Einzelfall des Urteils die Möglichkeit gegeben haben, ihren Grundsteuerwert ja so zu bestimmen, wie er wirklich ist, um es mal flapsig zu formulieren, weil da gab es ja zum Teil schon enorme Abweichungen und der festgestellte Grundsteuerwert darf danach gewiesen werden, wenn er eben den gemeinen Wert um einiges übersteigt, ja, da kann man auch den gemeinen Wert da zugrunde legen. Ich glaube jetzt im neuen Gesetz, wenn das innerhalb eines Jahres oder vor oder nach dem Feststellungszeitpunkt zustande gekommen ist.
Ja, auch schlau, überleg mal, du kaufst das Grundstück für einen gewissen Preis und weißt dann, okay, das ist so und so viel wert, ja, 500.000. Und dann gibt es die Bewertung für die Grundsteuer und da kommt jetzt raus, nee, das ist 800.000 wert. Oder wahrscheinlich müsste es noch ein bisschen höher. Eine Million, ja, genau, so eine Million wäre wahrscheinlich noch passender, ne? So, und dann sagst du natürlich, hä, wieso, was soll das jetzt? Ich habe ja viel weniger bezahlt, ist ja irgendwas kaputt oder was auch immer, ne? Also, oder ist einfach, belastet das Grundstück, wie auch immer, ne? Gibt es ja viele Gründe, warum das vielleicht keinen hohen Wert hat. Und man hat keine Chance, dann diesen tatsächlich geringeren Wert irgendwie zur Geltung zu bringen. Das sollte ja schon eigentlich möglich sein, würde man jetzt vermuten und ist sicherlich auch geboten und deswegen auf jeden Fall sinnvoll. Ein großes Thema, was wir auf jeden Fall nochmal beleuchten müssen, ist die Umsatzsteuer. Da gab es ja auch ein paar Änderungen, vor allem für Kleinunternehmer. Aber da würde ich mal auf nächste Woche verweisen. Das sollten wir extra machen, weil das doch relativ umfangreich ist, die Änderungen, die da kommen. Deswegen lass uns doch nochmal drüber sprechen, was ist eigentlich nicht gekommen, was man vielleicht erwartet hat und worüber wir auch in unserer Folge 95 schon mal gesprochen hatten.
Ja, ich habe ja gehofft, dass ich mir selbst die Taxifahrten von der Party nach Hause zahlen kann, aber die Pauschalbesteuerung von einem Mobilitätsbudget kommt jetzt doch nicht. Vielleicht haben die einfach unsere Folge mit den wirklich sehr weitgehenden Beispielen gehört und haben gedacht, das können sie jetzt nicht machen. Vielleicht hätten wir da weniger sagen sollen.
Keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, in unserer Folge zu der Nettolohnoptimierung waren wir ja schon, ich glaube, auf 18 Tipps gekommen. Das ist schon irgendwie dann auch verrückt, wenn ein 19. dazukommt, ja. Also nicht, dass ich da was dagegen hätte.
Ich glaube, es waren noch mehr. Ja. Ich glaube, es waren 22
oder so.
Mal, eigentlich sogar.
Na, überleg mal, dann sind es noch mehr. Ne? Aber ich bin natürlich immer dankbar, noch ein Werkzeug mehr im Werkzeugkasten zu haben, um Steuern optimieren zu können. Aber so für die Verständlichkeit und die Einfachheit des Steuersystems wäre das, ist das, glaube ich, okay, dass es jetzt kein Mobilitätsbudget gibt, das die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern geben können und dann pauschal besteuern können. Also das kommt nicht und ist rausgeflogen. Ja, mein Gott, können wir auch leben, solange es das nicht gibt, würde ich sagen.
Bei den Restnutzungsdauergutachten, da soll die Verschärfung doch nicht kommen. Man kann ja mit einem anerkannten Restnutzungsdauergutachten die AFA erhöhen, also schneller das Gebäude abschreiben, aber da soll es eine Einschränkung geben, das sollte man noch machen dürfen, wenn die Restnutzungsdauer des Gebäudes weniger als 10 Jahre betragen hätte. Das soll jetzt auch nicht kommen, man kann also weiter Restnutzungsdauergutachten zur schnelleren Abschreibung des Gebäudes machen. Also Stand jetzt, Bundestag wird verabschiedet. Die Idee, das zu verschärfen, kam vom Bundesrat. Das soll, glaube ich, am 22.11. dann beschlossen werden, final. Es könnte natürlich noch kommen, weiß man nie so genau, aber zumindest in der Fassung vom Bundestag ist es jetzt nicht aufgenommen worden.
Wie stehst du da eigentlich zu diesen Restnutzungsdauergutachten?
Ja gut, ich mache selber noch eins für eine Wohnung von mir, von dem her finde ich das gut, also die Möglichkeit gibt. Ja, es ist natürlich schon, man muss schon sagen, es ist schon einerseits natürlich bürokratischer Aufwand, das verstehe ich schon auf Seiten des Staates. Ja. Andererseits denke ich mir schon, wenn ich jetzt halt von 1900 irgendwie 60 eine nicht sanierte Wohnung kaufe, ist es dann noch fair, 50 Jahre die abschreiben zu müssen. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber das Steuersparherz ist das größere.
Verständlich, ja. Ich glaube, manchmal stößt es ja auch auf Kritik, dass dann diese Gutachten auch remote erstellt werden. Also, dass der Gutachter die Wohnung vielleicht nicht immer betreten hat. Aber ja, da bin ich natürlich als Online-Steuerberater auch im Zweifel der Meinung, dass es sicherlich auch mit allen Unterlagen möglich sein muss, eine Wohnung und oder eine Immobilie von der Beschaffenheit her zu bewerten, selbst wenn man vielleicht nicht da war. Ich weiß nicht. Aber
ja, also vor allem, wenn es 1960er Baujahr ist, es wurde nie was gemacht. Ja, da muss ich jetzt auch nicht hinfahren, um zu wissen, so, das ist jetzt nicht mal 50 Jahre Restnutzungsdauer, ohne irgendwas zu machen. Ja, also von dem her, jo, mein Gott.
Schauen wir mal. Aber weil du das sagst, der Bundesrat hat es vorgeschlagen. Ich war da auch, also das ist zum Glück auch ein Vorschlag, den hatte der Bundestag bisher noch nicht aufgebracht. Und der Bundesrat hat ihn aber vorgeschlagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich war da so ein bisschen erschrocken. Und zwar ist es so, dass man ja, wenn man zum Beispiel als Unternehmer mit einem Bußgeld konfrontiert ist oder beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung ja, vorgeworfen bekommt, man hätte hier vielleicht eine Steuer zu spät gezahlt und am Ende geht es vielleicht darum, ist das jetzt hier eine Ordnungswidrigkeit, ja, dass man die Umsatzsteuer zu spät gezahlt hat oder so. Und da ging es jetzt auch drum, dass man eben das, den demokratischen Rechtsstaat schützen will. Ist ja erstmal ein lobenswertes Ziel, aber das wollte man halt erreichen damit, dass man Rechtsverteidigungskosten nicht mehr von der Steuer absetzen kann, selbst wenn es jetzt eben zum Beispiel betriebliche Steuern betrifft, ja, und oder einfach die betrieblichen Steuerveranlagungen. Und das hatte mich schon so ein bisschen erschrocken, dass man da also auch letztendlich so ein bisschen dann von dem Grundsatz abruckt, ja, dass erstmal die Unschuldsvermutung auch vielleicht gilt. Und dann ist ja auch das Problem, ich weiß nicht, ich habe das auch gesehen, das wurde ja letztens wieder veröffentlicht, wie viele Steuerstrafverfahren zum Beispiel eingeleitet werden und wie viele davon dann eben auch einfach also gar nicht an die Staatsanwaltschaft übergeben werden oder zum Abschluss gebracht werden, sondern einfach insofern eingestellt werden. Ich glaube, das ist nach 153 StPO, also dass man einfach sagt, okay, das lohnt sich jetzt hier nicht weiter zu verfolgen. Ne? Und oftmals ist es ja in der Praxis so, dass man sagt, okay, man ist dann halt froh, wenn das Ganze so endet und man hier eben gar keinen Gerichtsprozess vielleicht noch hat, sondern man einigt sich eben drauf, okay, es wird nicht weiter verfolgt und es gibt eben ein Ordnungsgeld und dann ist die Sache erledigt. Aber wenn man dann, wenn das zur Folge hätte, dass man die ganzen Beratungskosten dafür nicht mehr von der Steuer absetzen kann, ist das ja irgendwie auch irgendwie fragwürdig. Also da hatte ich mich schon so ein bisschen gewundert, dass das jetzt wirklich ein Vorschlag ist und bin natürlich heilfroh, dass der nicht aufgenommen wurde, weil das finde ich jetzt irgendwie ziemlich unpassend.
Ja, stimmt.
So, und was jetzt auch nicht gekommen ist, da haben wir uns ja schon oft hier drüber nach aufgeregt, ich kann es aber kaum glauben, du hast ja auch mal, irgendwann hast du mal gesagt, da gibt es irgendeinen Kuhhandel, den du vermutest, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst.
Das habe ich dir aber im Privaten erzählt.
Ja, im Podcast ist nichts privat, Fabian. Also jedenfalls die Meldepflicht für nationale Steuergestaltung kommt nicht, ja, also oder also wir wissen es nicht, ob sie nicht kommt, aber zumindest zunächst nicht, ja. Das sollte ja so sein, dass alle Steuerberater eben hier die Steuergestaltungen innerhalb von Deutschland dem Finanzamt proaktiv melden müssen oder dem Bundeszentralamt für Steuern. Und dann wollte man, so hat man das ja vorhin gesehen mit der zusätzlichen Wegzugssteuer, die es jetzt gibt, ja, dann wollte man eben aus diesen Gestaltungen, die da gemeldet werden, gleich sofort eben Steuergesetze anpassen. Also offensichtlich hat das ja hier jetzt tatsächlich mal funktioniert aus so einer internationalen Steuergestaltung, die gemeldet wurde. Aber wir waren da und sind, glaube ich, immer noch sehr kritisch, dass man das eigentlich nicht braucht, weil es am Ende nur für Bürokratie ist und wie man sieht, ein richtig tolles Gesetz kommt dann am Ende auch nicht bei raus. Aber das ist jetzt irgendwie nicht dabei. Was denkst du, wo ist denn das jetzt hin, der Vorschlag? Hat sich da wirklich irgendwie, wer hat sich da durchgesetzt oder was denkst du, wie das?
Ja, also vielleicht gibt es dann doch noch. Also warten wir mal ab. Ich bin da bei dem Punkt, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, auch in Verbindung mit anderen Gesetzen und was vom Bundesrat noch beschlossen wird. Ich kann mir vorstellen, dass für diesen Punkt noch ein anderer Punkt wegfällt. Aber ja, nicht, dass es morgen in der Bild-Zeitung steht, ja, weil also man muss ein bisschen aufpassen. Mittlerweile hat man eine gewisse Reichweite. Wenn ich jetzt hier Aussagen treffe, dann uns hört jemand, dann steh ich morgen in der Bild-Zeitung. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch was anderes dafür wegfällt, dass die einen das wollten und die anderen das. Das ist jetzt sehr schwammig, tut mir auch leid, aber ich habe keinen Bock, morgen in der Bild-Zeitung zu stehen.
Ja, dann will ich natürlich dich da nicht noch weiter in die Ecke drängen, aber genau, also schauen wir mal. Ich wäre sehr froh, wenn das hier natürlich nicht kommt.
Ja, ja, das ist auch, ich meine, das ist auch Quatsch, muss man sagen. Die Meldepflicht für internationale Steuergestaltung bringt ja schon nichts, ja, oder fast nichts. Und jetzt soll noch eine Meldepflicht für nationale Steuergestaltung eingeführt werden. Das führt am Ende nur zu mehr Bürokratie. Ja, also, Christian, dann hört man sich nächste Woche wieder.
Genau, dann sprechen wir mal über die Umsatzsteuer, ja. Das wird auch noch spannend.
Das wird auch spannend, ja.
Vielen Dank, ja. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.